Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Aktuell sind wir mit Hochdruck an den letzten Vorbereitungsschritten für unser Event. So bauen Sie ein profitables Unternehmen. Ich habe ja zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, wo ich so wirklich Kapitel für Kapitel einfach strategische Teilbereiche von einem Unternehmen beleuchte und dann auch ausführlich erkläre, was man machen sollte, um in diesem Bereich einfach überdurchschnittlich und vielleicht sogar sehr gute Performance zu erzielen. Aber da gab es dann doch den einen oder anderen, der gesagt hat, hey, pass mal auf, kannst du das nicht vielleicht mal in irgendeiner Veranstaltung mit uns wirklich auch durchgehen? Und das haben wir jetzt gemacht. Da findet jetzt eine Veranstaltung in Düsseldorf statt. Wir haben eine krasse Agenda gebaut. Und wir werden auch anders, als wir das normalerweise machen, hier einfach eine ganze Menge Material an die Teilnehmer rausgeben. Ich bin ja immer der Meinung, dass Seminarunterlagen einfach nur in seltensten Fällen wirklich Nutzen bringen. Die meisten von uns, die im Leben schon mal auf Seminaren gewesen sind, die haben sich ja irgendwo Unterlagen eingesammelt, irgendwelche Mitschriften angelegt und dann diese ganzen Sachen einfach nur ins Regal gestellt. Immer mit der Idee verknüpft, eines Tages werde ich diesen Ordner nochmal aus dem Regal ziehen. Eines Tages werde ich mich da nochmal mit beschäftigen. Eines Tages werde ich da nochmal tiefer einstauchen, aber dieser Tag ist bis heute nicht gekommen. Und wenn du da wirklich mal auch hingehen würdest zu diesem Regal, kannst du ja jetzt im Anschluss an diese Folge mal machen, dann wirst du da auch Material drin finden, wo du dich gar nicht mehr erinnerst, wie das jemals da reingekommen ist und teilweise vielleicht auch Sachen finden, die du mal irgendwann richtig krass fandst, die dich richtig begeistert haben, die dir teilweise so die Augen geöffnet haben, über die du heute nur noch lächeln kannst, wo du dir denkst, naja, okay, das habe ich inzwischen anders gemeistert oder da halte ich inzwischen nichts mehr von. Das ist mir irgendwann mal so gegangen, als ich diesen Schrank, war bei mir ein richtig großer Schrank, einfach mal aufgeräumt habe. Da waren ja auch Unterlagen von Seminaren dabei, die höhere vierstellige Beträge gekostet haben. Die habe ich dann auch einfach mal weggeschmissen, weil ich gesagt habe, ja, das war damals vielleicht ganz nett, aber aus heutiger Sicht ist vieles davon nicht mehr relevant. Oder ich bin einfach von anderen Strategien inzwischen überzeugt und von daher habe ich dann einfach viel Platz geschaffen. Ein paar Sachen dann auch nochmal gerne in den Händen gehabt und das nochmal sozusagen auch überprüft, inwieweit das jetzt auch immer noch Verwendung im Tagesgeschäft finden kann. Aber wir haben halt für unser Event jetzt da eine coole Struktur gebaut. Es wird zum Beispiel so sein, dass wir da mal unseren Transaktionskostenkalkulator zeigen. Da haben wir eine wahnsinnig umfangreiche Lösung im Excel gebaut. Also auch mit Funktionen, die mir selber so gar nicht bekannt waren, dass man das in Excel alles so machen kann. Das war schon beeindruckend, was mein Kollege da aus dem Ärmel geschüttelt hat. Wir haben uns da echt lange Gedanken drüber gemacht, wie man den Leuten das mal vor Augen führen kann, welche versteckten Margenkiller es da im Unternehmen so gibt, wo überall Profit verschwindet und wo vielleicht auch einfach Mitarbeiterkapazitäten eingesetzt werden, ohne dass da entsprechender Gegenwert entsteht, was ja letztlich einfach nur dazu führt, dass du Lohnkosten bezahlst, ohne dass sich das wirklich fürs Unternehmen rechnet. Und mit diesem Transaktionskostenrechner wird das einfach mal wirklich transparent und erlaubt dann natürlich auch schneller zu prüfen, wenn man bestimmte Änderungen durchführt und dann die Rechnungen entsprechend anpasst, ob man da jetzt Fortschritte gemacht hat und wie viele Fortschritte man schon gemacht hat, weil da geht es ja um echte Taler und ich habe das einfach schon zu oft mit Unternehmen besprochen, analysiert und dann verändert und festgestellt, dass du dann einfach ohne mehr zu arbeiten, einfach durch eine andere Art der Auftragsbearbeitung so viel mehr Geld im Unternehmen behältst, dass plötzlich Liquiditätsprobleme nicht mehr so stark sind, irgendwelche Überschüsse entstehen, die vorher nie da gewesen sind. Und das sind ja dann alles so wünschenswerte Effekte, die der eine oder andere so einfach selber nicht erreichen könnte. Und das war damals für mich so ein bisschen der Augenöffner, als ich das erste Mal mich mit dem Thema Transaktionskosten beschäftigt habe. Denn gerade bei Transaktionskosten, wenn man sich das mal kritisch anguckt, lassen sich daraus auch so viele Rückschlüsse ableiten, die einfach auch vielleicht auf strategische Fehler hinweisen, die man so im Unternehmen macht. Also ich gebe mal ein Beispiel, um das nicht zu abstrakt hier zu formulieren. Nehmen wir mal das Thema Abrechnungsintervalle. Also gerade wenn du jetzt Dienstleister bist, dann wirst du ja oft mit der Fragestellung konfrontiert sein, entweder weil Kunden dich fragen oder weil du dich selber damit beschäftigst. Was will ich eigentlich machen? Will ich im Minutentakt abrechnen? Will ich im 5-Minuten-Takt abrechnen? Will ich vielleicht im Viertelstundentakt abrechnen? Will ich im halbstündigen Takt abrechnen? Will ich vielleicht pro angefangene Stunde abrechnen? Will ich vielleicht Fahrtkosten pauschal machen oder will ich Fahrtkosten mit irgendeiner Kombination aus Fahrzeit und gefahrenen Kilometern berechnen? Will ich da vielleicht noch Zuschläge fürs Wochenende machen? Will ich da vielleicht noch Expresskomponenten mit einbauen? Also so eine Preisliste zu erstellen, ist ja schon irgendwo ein komplexes Unterfangen, aber gleichzeitig eben auch die Chance, deutlich mehr Marge zu generieren, weil wenn ich dann so höre, dass da Leute so sagen, ja, wir rechnen im 5-Minuten-Takt ab, wir rechnen im 10-Minuten-Takt ab, weil wir das super fair finden, dann weiß ich halt auch, dass ich da mit Leuten spreche, die einfach kaufmännisch nicht besonders viel Ahnung haben. Und das liegt einfach daran, dass sie falsch rechnen. Weil ich meine, das kann man ja ganz einfach überprüfen. Stell dir vor, du hast jetzt einen Job, der dauert 9 Minuten und du rechnest 10 Minuten ab. Dann könnte man natürlich im ersten Schritt, wenn man so ganz am Anfang seiner unternehmerischen Karriere steht, denken, ja, das ist doch super fair. Ich habe 9 Minuten gearbeitet, der Kunde zahlt 10 Minuten, das kommt mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Da dürfte keiner übervorteilt sein, alle Seiten sind happy und dann kann man auf der Basis wahrscheinlich langfristig eine sehr gute Kundenbeziehung aufbauen. Aber in der Realität ist es ja so, bevor du diese 9 Minuten in die Lösung investierst, hat ja der Kunde irgendwann mal einen Auftrag gemeldet. Das heißt also, ich nenne das mal Auftragsanbahnungskosten. Wenn der Kunde also sich bei dir telefonisch meldet oder eine E-Mail schickt, dann unterstelle ich einfach mal, dauert es 2, 3, 4 Minuten, wenn er anruft, vielleicht auch 6, 7 Minuten, bis klar ist, okay, ich habe ein Problem, so und so sieht das Problem aus, ich bräuchte jemanden, der das für mich löst, können Sie bitte jemanden schicken, und dann ist der Auftrag erstmal nur besprochen. Dann muss der Auftrag ja in irgendeiner Form disponiert werden. Das heißt, irgendjemand muss sich darum kümmern, hier einen Termin zu finden, muss jemanden zuweisen. Also wenn du Dienstleistungen im technischen Bereich erbringst, meinetwegen einen Techniker identifizieren, der über den Skill-Level verfügt, um diese Problemstellung zu lösen. Dann muss der da disponiert werden, dass er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt genau um diesen Problemfall kümmert. Dann muss vielleicht hier in irgendeiner Form der Auftrag noch ein bisschen vorgeplant werden. Es muss vielleicht noch zusätzlich Material bereitgestellt werden für alle Fälle. Vielleicht auch nur Ersatzteile, die man eventuell gar nicht braucht, aber die doch dabei sein sollten, weil man nicht ganz genau weiß, ist das vor Ort kaputt oder kann man das Vorhandene, was da beim Kunden schon im Einsatz ist, noch weiter verwenden. Dann hast du ja irgendwann die Einarbeitungskosten, denn der Techniker, der ja bisher von diesem Auftrag gar nichts weiß, sieht dann ja irgendwann in seinem Kalender plötzlich aufpoppen, oh, ich muss mich da mal kümmern. Und dann stellt er fest, alles klar, was ist das genau, was ist er für Kunde, kenne ich den, wo ist der eigentlich, was hat der da eigentlich genau stehen. Dann wird er irgendwie vielleicht ein bisschen so recherchiert, bevor der dann überhaupt weiß, was er machen soll. Wenn das nur 2 Minuten dauert, ist das ja schön, vielleicht dauert es aber auch ein bisschen länger. Und wenn du jetzt nur mal die Positionen, die ich jetzt so ganz beiläufig erwähnt habe, Auftragsanbahnungskosten, dann vielleicht Dispositionskosten, dann jetzt hier die Auftragseinarbeitungskosten ergänzt, dann wissen wir beide, dass das nicht 1 Minute dauert. Das heißt, wenn du jetzt 9 Minuten für die Durchführung brauchst, dann hast du im Endeffekt ja 9 Minuten, die du mit 10 Minuten Taktung bezahlt bekommst. Aber die ganze Zeit, die du vorab investiert hast, die hat ja dann wieder die Firma bezahlt. Die wird dann auf intern gebucht und da geht dir ja schon wieder eine Menge Marge verloren. Dann kommt ja noch der Punkt, dass wenn du jetzt beispielsweise diesen Auftrag dann machst, dann ist der Auftrag vielleicht in unserem Beispiel nach 9 Minuten abgeschlossen. Und dann hast du ja häufig das Problem, dass die Arbeit, die da gemacht wurde, noch irgendwie dokumentiert werden muss. Wir wünschen uns zwar immer, dass die Leute das in der Arbeitszeit machen, machen sie aber nicht. Meistens machen sie das ja sogar auch erst Tage später, weil sie es nicht zeitnah tun. Das heißt, dadurch wird ein weiteres Zeitfenster in Anspruch genommen. Das heißt, es erfolgt dann Dokumentation. Diese Dokumentation wird dann die Basis für die Rechnung. Das heißt, es muss irgendwie noch eine Rechnung geschrieben werden. Das ist ja auch mit Vorbereitung der Rechnung und dann vielleicht Versenden der Rechnung verbunden. Dann musst du irgendwann gucken, hat der Kunde auf diese Rechnung reagiert und den gewünschte Aktion Zahlung ausgelöst. Und wenn das der Fall ist, dann musst du den Zahlungseingang vielleicht nochmal verbuchen, das ganze Material, also Zahlungseingang und den Rechnungsbeleg dem Steuerberater zur Verfügung stellen. Und auch wenn du das über Schnittstellen und so teilweise automatisieren kannst, sind das ja doch Teilleistungen, die in diesen 9 Minuten einfach nicht erfasst sind. Und dann hast du im Endeffekt nach hinten raus vielleicht noch das Problem, dass nicht jeder Kunde sofort bezahlt. Das heißt, du hast noch irgendwelche Zahlungserinnerungsarbeiten zu leisten. Ob du da jetzt eine Zahlungserinnerung rausschickst, anrufst oder eine Mahnung schickst, das muss ja auch alles irgendwie zeitlich gestemmt werden. Das heißt, am Ende ist es einfach so, wenn du da im 10-Minuten-Takt abrechnest, ist das einfach dumm. So, das macht nur Sinn, wenn jeder Job vielleicht nur ein paar Sekunden dauert und du kannst dann immer großzügig aufrunden. Aber das ist ja nicht die Idee dahinter. Ich habe damals in meiner Computerfirma einfach immer pro angefangene Stunde berechnet, dann weißt du auch gerade bei den meisten Jobs, die ja so nach 18, 20 Minuten erledigt sind, weil das sind ja einfach so Erfahrungswerte, dann hast du immer genug Puffer und kannst diese ganzen Nebenleistungen, die drumherum anfallen, einfach problemlos da mitlaufen lassen. Wenn du zu kleinteilig abrechnest, wirkt das vielleicht super fair dem Kunden gegenüber, ist aber unternehmerisch halt deppert. Und das würde halt ganz klar, wenn man sich die Transaktionskosten mal wirklich ansieht. Viele haben halt einfach hohe fachliche Expertise, kaufmännisch nicht ganz so viel drauf. Und das ist ja auch nicht schlimm. Schlimm ist halt einfach nur, das zu ignorieren und nichts dagegen zu tun. Und manche würden gerne was tun, wissen aber nicht, wie es geht. Und deshalb haben wir jetzt zum Beispiel in unserem Event da auch einen Kalkulator gebaut, wo du all solche Sachen, weil es geht ja noch um viel, viel mehr Sachen im Unternehmen, erfassen kannst, um einfach mal zu erkennen, wo sind einfach alles Ineffizienzen systembedingt entstanden, die man adressieren und dann wegmachen sollte, um damit einfach zu erreichen, dass das Unternehmen zuverlässiger, profitabler und vielleicht dann auch einfach ja, wirtschaftlicher läuft. So, dann haben wir da Unterlagen, die geben wir raus. Dann ist es natürlich so, dass du vielleicht auch irgendwie Probleme hast mit Mitarbeitern, die bringen nicht die Performance. Dann führst du mit denen ein Gespräch. Dass ich jetzt zum Beispiel Mitarbeitergespräche gerne im Steakhouse geführt habe, ist inzwischen wahrscheinlich allseits bekannt. Viele Leute, die mir ja auf mehreren Portalen folgen, dürften diesen Impuls an irgendeiner Stelle schon mal gehört haben. Also allgemein beim Essen, glaube ich, kann man sehr gute Mitarbeitergespräche führen, aber das ist natürlich auch nur machbar, wenn du jetzt da mit so ein paar Schlüsselmitarbeitern sprichst. Wenn du jetzt da mit jedem einzelnen Azubi, mit jedem einzelnen Mitarbeiter, der da in deiner Firma rumläuft, essen gehen willst, dann wirst du irgendwann auch ein bisschen Diskussion zu Hause haben, weil das wirst du ja sinnvollerweise nicht während der Arbeitszeit machen, sondern irgendwie abends. Und wenn du dann jeden Abend irgendwie unterwegs bist, ja, dann stellen sich die zu Hause auch irgendwann die Frage, hör mal, wohnt der eigentlich noch hier oder pennt der hier nur? Und von daher würde ich da eben auch einen anderen Ansatz wählen. Und in dem Moment ist es eben auch wichtig, dass man weiß, wie führe ich überhaupt strukturiert ein Mitarbeitergespräch. Viele haben da gar keine Vorlagen, haben da keine Checklisten, haben da vor allen Dingen auch keine Möglichkeit, eine Weiterentwicklung zu tracken. Auch dazu haben wir entsprechende Vorlagen gebaut, die wir dann auch der Veranstaltung einfach mal zur Verfügung stellen, wo wir da auch Musterbewertungskriterien für verschiedene Stellen, die es halt in zahlreichen Unternehmen gibt, einfach mal zusammengestellt haben, sodass auch jemand, der wenig Erfahrung im Bereich Mitarbeiterführung hat, hier die Möglichkeit hat, sich direkt an dieser Schablone zu orientieren, um nicht nur zu wissen, welche Fragen muss ich eigentlich stellen, sondern auch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, welche Kriterien muss ich eigentlich mal abprüfen, um einfach auch zu prüfen, ist jemand wirklich gut oder schlecht, damit man wegkommt von seinem Bauchgefühl und sich vor allen Dingen nicht durch Sympathie leiten lässt, was eine ganz große Falle ist. Wenn man jemanden nett findet, sieht man manchmal Dinge in der Person, die da aber einfach gar nicht vorhanden sind. Und das führt dann teilweise dazu, dass die Mitarbeiter auch, vielleicht übervorteilt werden oder den anderen gegenüber bevorzugt werden. Und das löst dann natürlich auch irgendwelche Krisenstimmung aus. Von daher haben wir dazu mal Hilfestellung entwickelt. Darüber hinaus ist es dann zum Beispiel so, wir haben auch immer wieder die Situation, dass zum Beispiel gerade im vertrieblichen Kontext sich jetzt der ein oder andere wünschen würde, da besser tracken zu können, was die Mitarbeiter eigentlich machen, wie viel Zeit ihre Arbeitszeit geht für Neukundenaktivitäten drauf, wie viel Zeit geht für Bestandskundenaktivitäten drauf, wie werden diese Neukunden und Bestandskunden eigentlich bearbeitet, werden da mehr E-Mails geschickt, werden da mehr Telefonate geführt, wird da eher reagiert darauf, dass der Kunde sich meldet oder wird da aktiv raustelefoniert, wie läuft zum Beispiel die Akquise, weil die Leute jetzt zum Beispiel auch Akquise machen sollen, ob das jetzt mit irgendwelchen existierenden Leads ist oder klassische Kaltakquise, ist jetzt mal völlig dahingestellt. Aber da wird dann immer nur signalisiert, ja läuft, habe ich im Griff, bin ich dran, nimmt langsam Fahrt auf, sieht gut aus, habe ich ein paar tolle Gespräche geführt. Hilft dir auf der Geschäftsführerebene aber unterm Strich alles nichts, weil lässt sich ja alles nicht wirklich in Zahlen ausdrücken und vor allem nicht in Marge bewerten. Und deshalb, da haben wir zum Beispiel ein Dashboard gebaut, wo du einfach wirklich in Echtzeit nachgucken kannst, wo die Performance jedes einzelnen Mitarbeiters liegt. Da kannst du nicht nur sehen, wie der einzelne Mitarbeiter selber performt, sondern auch in Relation zu den anderen Mitarbeitern, wenn du mehrere in den Prozess involviert hast, performt. Da kannst du dann aber auch nicht nur die Tagesperformance sehen, sondern eben auch die Wochen- und die Monatsperformance. Und da kannst du dann eben auch zum Beispiel die Aktivitäten tracken, wie beispielsweise, wenn jetzt jemand regelmäßig telefoniert, wird er eher angerufen oder telefoniert er eher raus und führt er eher lange Gespräche oder kurze Gespräche, weil auch das natürlich in irgendeiner Form Rückschlüsse darauf zulässt, ob jemand hier die richtigen Dinge in der richtigen Qualität tut oder einfach nur versucht, da beschäftigt auszusehen. Auch das werden wir da entsprechend mit den Leuten mal diskutieren und auch mal zur Verfügung stellen. Dann haben wir zum Beispiel auch festgestellt, damals in meiner Firma, dass wenn du in komplexen Szenarien mit Kunden komplexe Projekte planst, hast du einfach das Problem, dass der ein oder andere das richtig gut im Griff hat und super strukturiert mit dem Kunden bearbeitet, sodass der Kunde auch extrem gut folgen kann. Dann kann er sich auch schneller entscheiden. Dann kann er nachher auch echt besser den Auftrag erteilen. Aber du hast eben auch andere Leute, die führen sehr sprunghafte Gespräche. Die haben dann zwar so eine Kernidee von der Schlüsselfunktion von irgendeinem neuen Ansatz, Gerät, Lösung, was immer da dein Business Case ist. Aber dann fragen die mal, ach so, was ich noch fragen wollte. Übrigens, da fällt mir gerade noch eine Sache geht mir gerade noch durch den Kopf. Und wir alle kennen diese Formulierung, aber das sind ja alles Hinweise darauf, dass jemand einfach keiner klaren Vorgabe folgt. Und dadurch wirkt das Ganze natürlich ein bisschen, unerfahren, kontrollierbar, vielleicht auch suggeriert ein gewisses Risiko und Restrisiko. Und das gilt es natürlich in irgendeiner Form alles zu vermeiden. Da habe ich damals sehr, sehr viel Zeit drauf verwendet, weil sowas natürlich auch zu vielen Fehlern führt. Und diese Fehler führen zu Reklamationen und Reklamationen führen zu Eskalation. Und Eskalation muss immer entweder mit Gutschrift oder zumindest mal mit Zeit vom Geschäftsführer kompensiert werden. Und das verbrennt dann wieder Marge, ob jetzt mit Gutschrift direkt in Geld messbar oder mit Zeit vom Geschäftsführer einfach nur mit Transaktionskosten und einfach ne, Opportunitätskosten ausgedrückt. Aber genau diese Sachen gilt es ja zu vermeiden. Und deshalb haben wir in dem Zusammenhang eben auch mal die Unterlagen zusammengestellt, wie man so eine professionelle Projektplanung macht und wie man dann vielleicht auch für jede einzelne Planungsphase die passenden Angebote erstellt, damit der Kunde auch merkt, ich kann in dieser Projektplanung gar nichts wegstreichen, auch wenn mir der Gesamtinvest im ersten Schritt etwas hoch erscheint. Es muss so gemacht werden, weil wenn ich das anders mache, dann würde ich ja im Prinzip irgendwie auf Schlüsselkomponenten des Gesamtprojekts verzichten und damit niemals das gewünschte Ergebnis erreichen. Und da werden wir auch mal Einblicke geben, wie man sowas aufbaut. Und dann werde ich da auch mal die Erfahrungswerte teilen, wie man durch so eine Projektplanung, die die Techniker und der Kollege, der vielleicht den Einkauf oder den Verkauf macht, manchmal ist das ja in manchen Unternehmen auch die gleiche Person, wie man die dazu bringt, durch so eine Projektplanung und das Verschriftlichen der Vorgehensweise einfach auch Projekte so szenariomäßig im Vorfeld mal zu simulieren, weil das eben auch dazu führt, dass man die Abhängigkeiten der einzelnen Phasen voneinander besser versteht und damit im Endeffekt auch weiß, was muss ich im Vorfeld nochmal genauer prüfen, um wirklich einen kompletten Überblick über alle Voraussetzungen zu haben und aber auch einfach dafür zu sorgen, dass man einfach nicht erst vor Ort überlegt, was könnte ich denn jetzt als nächstes machen. Weil das ist eben auch so eine Sache, die ich bei komplexen Dienstleistungen immer wieder beobachte. Da sind zwar Fachleute vor Ort, denen kannst du auch eine konkrete Frage stellen, die können die auch abarbeiten, aber die sind nicht unbedingt immer die Besten, um sich selber zu organisieren und auch nicht immer in der Lage, die richtigen Prioritäten zu setzen, weil die einfach auch einfach sagen, ja, muss irgendwie alles gemacht werden, aber es läuft halt so ein bisschen unstrukturiert ab. Da wird halt immer so ein bisschen was weggearbeitet, so wie wenn du am Strand eine Sandburg baust. Das heißt, am Ende ist klar, da muss eine Sandburg rein, da muss vielleicht so ein Wald drumherum. Ist dann aber auch egal, ob es links buddelst oder rechts buddelst. Hauptsache am Ende sieht das irgendwie cool aus. Und dann wird immer darauf reagiert, wo gerade wieder ein bisschen was einbricht, wo man denkt, oh, da muss ich gerade meine Aufmerksamkeit drauf richten. Aber das kann man natürlich auch professioneller angehen, wenn man einem Plan folgt. Und von daher müssen wir den Leuten da einfach mal ein bisschen Hilfestellung geben, weil ich glaube, die Notwendigkeit hat grundsätzlich jeder erkannt. Es fehlt halt häufig einfach nur an den Tools und an der Methodik, um da einfach diese Sachen umzusetzen. Und genau das werden wir da einfach mal mit den Leuten besprechen. Dann haben wir natürlich auch noch ein paar andere Checklisten und so weiter, die wir da mit den Leuten teilen, weil gerade auch so, was die Kommunikation angeht, wie Thema Erreichbarkeit, wann sollte der Kunde direkt mit den jeweiligen Dienstleistern sprechen, wann sollte das über eine Dispo laufen, wie kann ich eine Dispo super effizient gestalten. Das sind ja dermaßen starke Einflussfaktoren auf die Profitabilität in so einem Unternehmen, dass wir das also auch ausführlich besprechen werden, denn es fängt ja schon damit an, dass wenn du zum Beispiel Technikern die Kundenterminabstimmung selber überlässt, da einfach immer viel zu viele Pufferzeiten drin sind. Die Techniker werden auch morgens immer erstmal in die Firma fahren und dann erstmal die erste halbe Stunde an der Kaffeemaschine verballern und dann werden sie irgendwie das Material suchen, was wir für den Auftrag brauchen, dann werden sie irgendwann mal Richtung Kunde fahren, je nachdem wie weit der dann weg ist von deiner Niederlassung, sitzt er nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde unterwegs. Das heißt, die eigentlich produktive Arbeit beginnt dann vielleicht um 9:30. Du bezahlst diesen Leuten aber schon seit 8 Uhr Gehalt. Und dafür, dass die Kaffee getrunken haben, hast du jetzt noch keinen großen Gegenwert bekommen. Und von daher macht es natürlich viel mehr Sinn, solche Aufträge zum Beispiel über eine Disposition zu planen, weil die würde dann dafür sorgen, dass die Leute abends das Material schon mit nach Hause nehmen, morgens um 8 Uhr schon beim Kunden erscheinen, gar nicht erst ins Büro fahren. Und das sind ja nur so kleine Stellschrauben. Da gibt es ja noch viele, viele Sachen mehr, die dem einen oder anderen einfach nicht so klar sind, die, wenn man das so hört, immer total selbsterklärend und schlüssig und super stimmig klingen, aber tatsächlich in der Praxis einfach nicht so gemacht werden, weil dem einen oder anderen da einfach auch die Erfahrungswerte fehlen. Das ist ja auch in anderen Bereichen so. Viele haben gar nicht so wirklich eine Ahnung, wie muss man sauber kalkulieren. Der ein oder andere hat sich nie wirklich Gedanken über sein Thema Preise gemacht. Der guckt einfach immer nur, was hat er in der Vergangenheit genommen. Dann überlegt er, ob er die Preise 3, 5, 7 oder 10% erhöht. Dann guckt er vielleicht mal, was der Wettbewerb macht. Aber das ist ja jetzt keine wirklich sinnvolle Strategie. Darüber hinaus ist es ja auch so, dass der eine oder andere vielleicht hier auch keine wirkliche, ja, ich sag mal, Personalvergütungsplanung hat, keine Personalentwicklungsplanung hat. Auch da haben wir jede Menge Tools und Erfahrungswerte zusammengetragen, um den Leuten da einfach zu helfen. Und auch in den anderen Bereichen, denke ich mal jetzt an Marketing, Idealkunden ausarbeiten, Botschaften für den Idealkunden formulieren, Lead-Funnel aufbauen, der dann auch wirklich funktioniert. Lead-Erreichbarkeit und Lead-Qualifizierungsfragen und Checklisten und so weiter müssen wir den Leuten zur Verfügung stellen, damit die einfach auch mal weniger Experimente machen und einfach mehr in der professionellen Umsetzung bleiben. Und ich glaube, das wird einfach eine wahnsinnig coole Veranstaltung. Vor allen Dingen, wir haben dann auch auf dieser Veranstaltung was gemacht, was wir so bisher noch nicht gemacht haben. Wir haben dann ein VIP-Ticket ins Leben gerufen, was den Leuten, die jetzt da einfach sich ein VIP-Ticket kaufen, die Gelegenheit gibt, dann im Nachgang eine eigene Session mit uns zu bekommen. Mit uns heißt, wir sitzen alleine auf PS-GmbH-Ebene mit mindestens 4, wahrscheinlich sogar 5 Referenten da, was dann einfach die Möglichkeit gibt, auch wirklich jede Frage persönlich zu klären, weil wir einfach gesagt haben, die Veranstaltung ist in Düsseldorf, wir wohnen alle irgendwo in der Region Leverkusen. Das heißt, wir müssen abends einfach nur ganz entspannt nach Hause fahren. Anders als bei unserer Roadshow ist ja mit München und Berlin und so das nicht so einfach möglich, abends nochmal eben nach Hause zu kommen. Aber aus Düsseldorf ist es ja super easy. Und von daher haben wir gesagt, wir werden da auch nicht abhauen, bis die ganzen Fragen beantwortet sind, weil wir wollen wirklich, dass die Leute mal einen richtigen Überblick kriegen über diese ganzen Schlüsselbereiche da im Unternehmen, weil wenn du so Wörter hörst wie Lead Management, da wird mir ja jeder im ersten Schritt sagen, ja klar, habe ich, das wird bei uns alles irgendwo abgespeichert, verwaltet und im Auge behalten, aber was du da im Hinblick auf CRM und Bearbeitung und Entwicklung und Bewertung von Leads wirklich machen kannst, das hat ja der eine oder andere noch nie wirklich kennengelernt. Von daher glaubt jeder, er macht das, aber hat noch nicht so einen wirklichen Überblick darüber, was er auch vor allen Dingen alles noch nicht macht. Und da ist es einfach so, dass wir ja gerade auch durch die intensive Zusammenarbeit im Rahmen unserer Mastermind und meiner persönlichen Beratungsprojekte so viele Einblicke in richtig gut funktionierende Unternehmen bekommen, dass man daraus natürlich auch einfach Erfahrungswerte teilen kann, weil du musst ja gar nicht immer auf alle Ideen selber kommen. Du musst ja nicht der Autor der Idee sein, du musst ja nur der Anwender und der Nutznießer von diesen Ideen sein. Und genau in diesem Zusammenhang ist es eben aus meiner Sicht von Vorteil, sich da einfach mal mit Leuten auszutauschen. Auch ein Thema, was auf der Veranstaltung sicherlich sehr intensiv besprochen werden wird, weil ich da einfach mein ganzes Leben lang viel Wert drauf gelegt habe, ist, wie schaffe ich es eigentlich, dass meine Mitarbeiter selbstständiger werden? Weil der ein oder andere, der hat einfach da Mitarbeiter am Start, die sind einfach irgendwie nicht in der Lage, eigenständig Produktivität zu erzielen. Die müssen permanent angelernt, die müssen permanent angeleitet, denen muss permanent die Hand gehalten werden. Und das ist zwar irgendwie okay, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch sehr kräftezehrend. Du bist dann als Chef oder Chefin permanent wieder in operativen Tätigkeiten gefangen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, wenn du dich mal für strategische Themen zurückziehst, dass die anderen auch alle am Zenit des Machbaren arbeiten, sondern einfach nur versuchen, nicht negativ aufzufallen. Das heißt, du bist da vielleicht selber 2-3 Tage mal abseits des Tagesgeschäftes extrem produktiv, wünschst dir dann im Gegenzug, dass deine Leute das auch in ähnlicher Art und Weise erreicht und umgesetzt haben, stellst dann aber durch die ersten Rückfragen fest, eigentlich hat sich bei denen nicht wirklich viel weiter bewegt, weil irgendwie hat jeder da auf das Signal gewartet, was er als nächstes tun soll, welche Prioritäten er setzen muss. Und das ist ja einfach grausam. Das ist ja in vielen Unternehmen tatsächlich die Regel. Das ist ja ein Fehler, der teilweise schon in der Einstellung gemacht wird. Das heißt, werden die falschen Leute eingestellt. Auch da werden wir darauf eingehen, wie suche ich die richtigen Leute aus, wie mache ich einen idealen Match zwischen Personal und tatsächlich zu stemmender Aufgabe, wie verifiziere ich zwischendurch, ist da jemand nur nicht ausreichend motiviert oder fachlich fähig oder ist der vielleicht auch intellektuell gar nicht geeignet, um diese Aufgabe zu machen. Intellektuell ist ja jetzt nicht immer nur eine Frage von IQ, also Intelligenzquotient, sondern aus meiner Sicht auch einfach ein bisschen eine Frage von, hat er dazu überhaupt eine gewisse Neigung? Weil ich meine, jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, eine Spülmaschine auszuräumen. Jeder von uns könnte wahrscheinlich auch lernen, mal einen Kuchen zu backen. Ein Teil von uns kann das schon, ein Teil von uns hat das noch nie gemacht. Und da ist halt einfach so, hat man aber Bock da drauf. Ne? Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwas anzustreichen. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu reparieren. Ich will nicht mit dem Akkuschrauber hier irgendwas zusammensetzen. Das interessiert mich alles gar nicht. Und deshalb ist es halt so, wenn mir da jetzt jemand sagen würde, das wäre dein Job, dann würde ich den vielleicht notgedrungen machen, wenn ich der Situation nicht ausweichen könnte. Aber ich würde ja auch jede sich bietende Ablenkung nutzen, um die Arbeit in dem Bereich einzustellen und wahrscheinlich sogar auch dann, wenn ich in so einer Unternehmung gefangen wäre, irgendwie kündigen, damit ich mit dem Mist nicht so häufig konfrontiert bin. Und genau das gilt es ja im Auge zu behalten. Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass nicht jeder für alles, was er machen sollte, wirklich perfekt geeignet ist. Aber je mehr Transparenz man darüber erlangt, wo sind die Leute stark, wo kann man die laufen lassen und wo sind sie nicht stark, wo muss man ihnen einfach konkretere Vorgaben machen, und je klarer man sich dann auch darüber, die Kenntnisse erwirbt, wie muss man denn Leute richtig anleiten, je erfolgsversprechender wird ja dann auch die Zusammenarbeit und je erfolgreicher wird ja auch die Unternehmung. Und in dem Zusammenhang werden wir da natürlich auch mal ein paar Insights teilen, weil da habe ich doch über die Jahre sehr erfolgsversprechende Strategien und Vorgehensweisen identifiziert, denn ich bin ja bei vielen Projekten überhaupt nicht mehr involviert. Ihr seht mich ja, wenn ihr mich da auf Social Media verfolgt, immer irgendwie in so einer aktiven Rednerrolle. Aber mit mehr als diesen Reden habe ich ja auch nichts zu tun. Ich buche keine Hotels, ich plane keine An- und Abreisen, ich buche keine Location-Settings vor Ort, ich kümmere mich nicht um Technik, ich komme einfach nur dahin, sage meinem Sohn immer, erzähl da ein paar Geschichten und danach fahre ich wieder nach Hause. Und dann ist alles erledigt. Alles wird drumherum, alles gemacht, alle Termine werden organisiert, alles wird in meinem Kalender gepflegt, alle, Buchungen werden gemacht. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo ein Hotel einchecke und die mich dann fragen, ob ich eine Kreditkarte hätte, und mich dann immer darauf hinweisen, dass das ja auch nur ist, um diese, Inzidenz abzufangen. Also wenn ich mir was aus der Minibar nehme oder nicht, weil sie mir dann auch immer mitteilen, dass ja der Rest von meiner Firma übernommen wird, die mich da hingeschickt hat, wo ich immer ein bisschen lächeln muss, weil ich immer denke, ja, am Ende zahle ich es dann doch selber, nur halt über eine andere Kreditkarte. Aber es wird ja alles für mich geregelt, und von daher muss ich einfach sagen, da kann ich sicherlich das ein oder andere weitergeben, weil das kann ja jetzt jeder, der hier zuhört, nur für sich selber beurteilen. Der ein oder andere von euch ist ja da doch auch sehr stark in der Kinder- und Erwachsenenbetreuung tätig, wo er sich manchmal echt so ein bisschen vielleicht auch die Haare rauft und denkt, mein Gott, muss ich das jetzt auch noch alles machen? Aber ja, das muss man halt machen, wenn man bestimmte Sachen nicht implementiert hat. Und deshalb werden wir da und über viele andere Sachen da auch nochmal ausführlich sprechen. Also wenn dich diese Veranstaltung interessiert, dann musst du sehr kurzfristig mal Kontakt zu uns aufnehmen, weil diese Veranstaltung machen wir nur ein einziges Mal in der Ausführlichkeit in 2026. Das heißt also, wenn der Termin vorbei ist, ist er einfach vorbei. Danach ist dann einfach Pech. Das heißt also, wer da jetzt denkt, das wäre schon nicht schlecht, da einfach mal ein bisschen Einblicke zu kriegen, auch vielleicht auch nur mit dem Ziel, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, ob wir da vielleicht nochmal für bestimmte Lösungsansätze, die bei dir schon ganz gut funktionieren, eine bessere Vorlage haben, einen besseren Mechanismus haben, vielleicht nochmal einen ganz anderen Gedankengang haben, oder du da coole Leute triffst, weil die sich ja alle mit dem Thema beschäftigen, oder du aus irgendeinem Grund glaubst, ja, vielleicht bin ich da jetzt auch noch so weit weg von, dass ich noch gar nicht überblicken kann, was ich da sonst noch alles wissen muss, um mein Unternehmen auf Flughöhe zu bringen. Weil das ist ja immer so, wenn man so startet, hat man ja häufig eine Schlüsselfähigkeit, und damit gelingt es dann auch vielleicht irgendwie ein Unternehmen aufzubauen. Aber spätestens, wenn man mal so ein Unternehmen verkauft hat, wie ich das gemacht habe, und dann einfach nochmal neu startet, dann blickt man ja ganz anders auf die Sachen. Dann weiß man ja auch ganz klar, was will ich nie wieder wiederholen, welche Sachen habe ich damals falsch gestartet, was würde ich heute anders machen, oder wie kann ich einfach ganz schnell ganz gute Ergebnisse erzielen, weil ich einfach ein paar Best Practices kennengelernt habe, die der eine oder andere so nie kennenlernt. Und das sind ja alle Sachen, die wir da weitergeben. Von daher, wenn dich das interessiert, freue ich mich, wenn wir uns auf der Veranstaltung sehen. Wie gesagt, da musst du jetzt sehr schnell sein. Die Veranstaltung ist nämlich tatsächlich jetzt in Kürze. Da musst du also am besten direkt mal heute eine E-Mail schicken, sonst ist der Termin vorbei. Ansonsten hoffe ich einfach, auch wenn du nicht zur Veranstaltung kommst, dass diese Impulse, die ich dir jetzt in dieser Folge verpackt habe, dich einfach nochmal animieren, sich mit bestimmten Sachen nochmal auseinanderzusetzen, an verschiedenen Stellen vielleicht nochmal zu prüfen, ob du da schon genug Vorlagen und ich nenne es mal strukturgebende Elemente etabliert hast. Wenn wir irgendwas für dich tun können, einfach auf die Webseite gehen, Strategiegespräch buchen, können wir gerne auch mal individuell über deine Situation und vielleicht auch deinen nächsten Engpass sprechen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, dein Philipp.